Was geht ab, meine Lieben? Wir befinden uns immer noch im September und somit passend zum Monat in unserer Podcast-Reihe zum Thema Bildung. Viele Menschen, die so wie ich mittlerweile über 30 Jahre alt sind, werden es verstehen. Die letzten Jahre sind alle irgendwie im Flug vergangen und selbst wenn ich an meine Schulzeit, die schon Jahrzehnte entfernt liegt, zurückdenke, kommt mir das immer so vor, als wäre das vor kurzem gewesen. Eine damalige Schulkollegin von mir aus der Parallelklasse, welche ich ein bisschen eher nur so aus gemeinsamen Schulausflügen und von Partys halt damals kannte, ist selbst mittlerweile Pädagogin geworden. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich habe es geschafft, dass Nati, mittlerweile AHS-Lehrerin seit 5 Jahren, zu unserem Podcast gekommen ist. Vor kurzem war ich außerdem beim von mir immer noch empfehlenswerten Podcast Männergrippe Uncut, gerne sofort überall folgen, zu Gast,
unbedingt,
wo ich jemanden gerne gelernt habe, der sich zumindest hinsichtlich Redeanteil richtig mit mir messen kann. Wir haben zwar über Musik, Integration und Heimatliebe diskutiert, das könnt ihr euch gerne dann bei Männergrippe Uncut auch anhören. Bei diesem Treffen habe ich aber erst erfahren, dass es sich hier bei Dirty Mike, oder halt ich sage mal Mike heute, um einen Freizeitpädagogen von jungen Kindern handelt. Es ist generell schwer, LehrerInnen dazu zu bekommen, öffentlich über das Thema zu sprechen. Umso mehr freut es mich aber, dass ihr da seid und uns heute einen echten Einblick in euren Job, eure Motivation, aber auch eure Herausforderungen geben werdet. Herzlich willkommen bei MoTalks, liebe Nati und lieber Mike. Hi.
Hallo.
Hallo.
Nati, ich habe schon erzählt, wir waren gemeinsam in der Schule, damals eben nicht in derselben Klasse, deswegen habe ich gemeint, mehr auf Schulausflügen, beim Italien-Trip haben
Ja,
wir,
genau, Venedig, die Venedig-Reise.
da waren wir gemeinsam in der Schule, ansonsten eben auf Partys. Ansonsten jetzt von persönlichen Interessen her hätten wir uns nicht gekannt. Ich glaube, wir hätten nicht gewusst, was der oder die jeweils andere in der Karriere so machen wollen. Magst du mal erzählen, was bei dir, wie dein Karriereweg so verlaufen ist?
Genau, also maturiert haben wir, glaube ich, auch noch im gleichen Jahr, soweit ich mich erinnere. Und dann habe ich nicht gleich Lehramt studiert, also ich wusste nicht, was ich studieren möchte. Ich wusste nur, dass ich Französisch machen will. Und deshalb habe ich mich für Französisch inskribiert. Und eigentlich bin ich sehr schnell drauf gekommen, ich muss irgendwas dazu machen. Mit Französisch alleine kommt man nicht weit. Und meine damalige Französischlehrerin hat mich dann so ein bisschen ins Lehramt getrieben oder dorthin gebracht, ja. Und dann hatte ich zuerst ein anderes Zweitfach. Ich habe zuerst Geo studiert. Da war dann sehr viel Chemie dabei. Das liegt mir auch nicht so. Und dann habe ich mich für Psychologie und Philosophie entschieden. Das habe ich dann. Ja, das Studium hat ein bisschen länger gedauert als die normale Zeit. Hast ja gesagt, die Partys und so, ne? Da war ein bisschen mehr Fokus
Ah,
drauf.
ja, die Studierendenleben ein bisschen
Die
genossen haben.
Genau, auf jeden Fall. Und dann habe ich das Unterrichtspraktikum gemacht in einer Schule im ersten Bezirk. Habe danach keine Stelle als Lehrerin bekommen. Das war ein bisschen schwierig mit meinen Fächern. Also Psychologie, Philosophie, da braucht man nicht viele Lehrer an einer Schule. Und Französisch war damals auch nicht, ja, so verbreitet einfach. Oder es wird halt immer weniger unterrichtet, weil weniger Schüler das lernen wollen. Und deshalb, ja, genau, das kam auch dazu. Genau. Und deshalb habe ich dann als Flugbegleiterin gearbeitet, 1,5 Jahre. Dann kam Corona. Dann konnte ich das auch nicht mehr machen, habe mich wieder bei den Schulen beworben, habe ein Jahr nur Nachmittagsbetreuung gemacht und dann bin ich endlich Französischlehrerin geworden, so richtig, und habe jetzt so viele Klassen, dass ich gar nicht weiß, wo ich wann was machen soll.
Also während Corona war das, aber das war eingestiegen ist in die Schule.
Ja, also da war es dann schon eher wieder vorbei. Also wir hatten schon noch Tage, wo dann Fernunterricht war, aber ich habe jetzt nicht dieses ganz Extreme noch mitbekommen.
Okay. Ja, ganz krass, wie lange Corona eigentlich schon da ist.
Ja,
Das muss ich
wirklich.
ja, jetzt ist man auch wieder gekommen.
Mike, darf ich dich fragen, wie war das bei dir? Kam die Entscheidung bei dir direkt nach der Schule oder ein bisschen später?
Oh, bei mir, ich bin da, also ich glaube, wenn man heute meine ehemaligen Lehrer fragen würde. Ich meine, bei manchen Klassentreffen ist es auch schon zur Sprache gekommen, dass du arbeitest jetzt in einer Schule. Ja, auch ich arbeite jetzt in einer Schule und das schon seit 14 Jahren. Und ich bin aber ein bisschen anders dazu gekommen. Also ich bin richtig reingeschlittert von der Seite. Also überhaupt nie geplant gehabt. Der Job davor war Türsteher. Man will es kaum glauben. aber...
Ein Türsteher würde ich da sofort kommen.
Ja, die Gemeinsamkeiten mit der Geduld, die man tagtäglich mitbringen muss, ist schon... Also ich wollte auch im Nachhinein, wie ich dann schon ein paar Jahre drin war, ehemalige Kollegen von der Tür abwerben. Also wirklich, ich habe die besucht, habe gesagt, ich glaube, das wird dir besser gefallen und das ist auch ein sichererer Job. Und ja. Aber ja, sie wollten nicht und ja. Es war eine gute Entscheidung, jetzt sind 14 Jahre vergangen und ich mag den Job noch immer, sonst wäre ich nicht dort.
Wie habt ihr jetzt beide jetzt eher erzählt, ja, irgendwie seid ihr dazugekommen oder irgendwer hat euch motiviert dazu, aber ist da nicht ein bisschen mehr intrinsisches Interesse notwendig, wenn man sagt, okay, ich werde jetzt vielleicht ein halbes Leben lang mich mit Kindern beschäftigen?
Ja, also ich muss bei mir sagen, ich habe immer auch viel mit Kindern gearbeitet. Ich habe in der Volksschule gearbeitet. Ich war in Frankreich ein halbes Jahr, habe dort auch in der Volksschule gearbeitet. Ich habe immer Baby gesittet zwischen den Partys und habe auch immer Nachhilfe gegeben. Also eine gewisse Motivation, mit Kindern zu arbeiten, war schon da, aber sollte schon gegeben sein, ja.
Ich denke mir gerade, bei dir sind es vielleicht weniger Kinder, oder? Es sind schon junge Erwachsene.
Ja, gerade in der Oberstufe.
Also an dem Standort, den ich jetzt nicht nenne, wo ich arbeite, teilen wir uns natürlich den. Also es gibt viele Schulen, ja, es gibt viele Schulen, die sich auch den Schulbereich teilen oder den Garten oder auch die Speise- oder Turnsäle. In meiner Schule ist es auch der Fall, dass ich mit einer Mittelschule zusammen bin im Garten und haben auch viele Berührungspunkte und da kriegst du halt einiges mit. Bei denen sind die Probleme durchaus wie bei uns manchmal. Also wie bei Erwachsenen, nur halt natürlich ein bisschen aufgebauschter und das ist schon ein anderes Level, muss man sagen. Also bei mir sind es Volksschüler und ja, da ist halt, ja, da ist der Hamster gestorben oder so und das ist das größte Drama, aber...
Ja, bei uns auch, das passiert okay. Auch.
Wir werden jetzt nicht sagen, an welchen Schulen ihr genau unterrichtet, weil also, tut auch nichts zur Sache. Wir müssen auch nicht sagen, in welchem Bezirk genau. Wir können aber schon sagen, dass die Bezirke, in denen ihr unterrichtet, das ist jetzt, ich kann mal sagen, es ist nicht der erste Bezirk. Es ist nicht Hitzing, es sind nicht die Schulen, wo man jetzt auch annehmen würde. Vielleicht haben wir auch Vorurteile, das werden wir jetzt noch besprechen, dass alles glatt läuft, sondern schon Schulen, die in meiner Wahrnehmung oder wenn ich jetzt mit meinen Kollegen und Kolleginnen sprechen würde, würden die sagen, das ist doch ein Problembezirk. So, ich bin im 11. aufgewachsen. Da hat man zum Beispiel so ein Gefühl. Und so gibt es unterschiedliche Schulen. Von 10. Favoriten hatten wir den Bezirksvorstehenden bei uns zu Gast. Da war ja auch so, Nati, dass du auch gesagt hast, dass du die Folge angehört und hattest hier und da das Gefühl, du könntest was ergänzen dazu. Das wollten wir heute auch besprechen. Das heißt, da sind die Schulen, die vermeintlichen Problemschulen. Brennpunktschulen habe ich auch schon öfter gehört. Du hast mir, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, du bist an einer Brennpunktschule, wo dann schon eben mein Interesse ein bisschen aufgekommen ist, sagen wir es mal so. Jetzt sage ich zu dir, Nati, also die Schule, wo wir waren, da wusste ich nicht, dass der Bezirk ein verschriener Bezirk ist. Ich wusste nicht, dass das ein Problembezirk sein könnte. Aber das war ja auch die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Wir sind
genau. Ging mir auch so.
Ja, erst nach dem Studium, nachdem ich auf Summer Splash gefahren bin einmal für die Matura-Reise, dann als ich nach Saarbrücken gezogen bin, wo du verschiedenste Menschen irgendwie aus ganz Österreich, Deutschland ein bisschen und dann auch vielleicht aus anderen Ländern noch da hattest, da habe ich jetzt gecheckt, wenn man über Wien spricht, ist Simmering jetzt irgendwie nicht das Zentrum der Welt, da wo ich aufgewachsen bin. Also wir sind eigentlich in dieselbe Schule gegangen in unserer Jugend, für mich war das heile Welt. Da interessiert mich, wenn du jetzt zurückdenkst an deine Schulzeit. Gibt es was du jetzt vermisst, wo du sagst, das war eigentlich damals besser als heute?
Aus Lehrersicht jetzt nicht. Ich persönlich empfinde es nicht so, dass es ein Brennpunktbezirk ist oder so eine Schule. Wir verwenden den Begriff auch nicht. Ich hätte jetzt nicht dazu viel sagen können, weil das einfach nicht in unserem Sprachgebrauch ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ein Gymnasium ist. Natürlich haben wir gewisse Herausforderungen, gerade was Sprachdefizite betrifft. Aber ja, ich finde, gerade der Job macht das aus, Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und die nehme ich gerne an. Ich muss halt dazu sagen, ich unterrichte Französisch. Ich habe die Kinder frühestens in der 3. Klasse. 1., 2. ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Herausforderung. Das kann ich nicht beurteilen. Volksschule ist nochmal eine andere Herausforderung. Und ich glaube schon, dass das da viel spezifischer ist.
Ich habe es euch vorher auch schon gesagt, ich kann eben nicht alle Lehrer aus allen verschiedenen Unterrichtsstufen und Regionen einladen, das funktioniert nicht. Aber ja, du unterrichtest die dritte bis Oberstufe, dritte Klasse, genau. Unterstufe bis gesamte Oberstufe. Mike, du bist in der Volksschule und du hast sehr wohl den Begriff Brennpunkt benutzt, als du mit mir mal gesprochen hast.
Ja, ja. War vielleicht die Schule, wo ich begonnen habe, war eine Brennpunktschule, also gleich die erste Schule, in die ich reingestartet bin, war schon sehr verrufen und das habe ich dann auch gemerkt. Also die Polizei war auch, da wurde sich auch die Schule oder der Schulhof mit einer Mittelschule geteilt und da war auch oft die Polizei da. Also eigentlich jedes Monat. Aber nicht bei der Volksschule, sondern in der Mittelschule. Aber sie sind oft bei uns reingekommen.
Ja. Ich weiß ja bei dir nicht, wo du selber zur Schule gegangen bist.
Und aber kann ich gern sagen. Das ist kein Geheimnis. Ich bin im 18. Bezirk in die Köhlergasse in die Schule gegangen. Oh. Das war aber heile Welt.
Würdest du sagen,
damals wie heute.
Würdest du sagen, dass du aus der Zeit etwas vermisst, wenn du jetzt selber an Schulen denkst?
Da mein Sohn dann später selber auf die gleiche Schule ging, auf die ich ging, also in der Köhlergasse, habe ich dann auch einen super Vergleich auch gehabt, wie es eben jetzt ausschaut. Und ja, es war eigentlich, also bei mir war es ein bisschen besser, würde ich mal sagen, aber minimal. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, was genau. Es war einfach, vielleicht ist auch der Zeit geschuldet und wie wir generell aufgewachsen sind, ohne Handys. Und
ja.
Ich glaube, da ist einfach ein anderer Spirit da und das merkt man auch. Ja, es ist einfach eine andere Realität, eine andere Gesellschaft.
Aber kann es sein, dass es eher die gesellschaftliche Wahrnehmung ist und nicht wirklich, weil nicht irgendwas Greifbares, was wirklich schlimmer ist?
Das ist halt die Frage. Was man halt mitbekommt, sie tun halt weniger. Und das ist Fakt. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden der Kinder. Also die Schüler, die Kinder, sie haben ein anderes Leben als wir, wie wir jung waren. Es ist einfach so. Also sie hängen viel mehr zu Hause ab. Und das spüren wir dann halt dann auch in der Pädagogik und in der Schule. Und das sind dann auch andere Sachen, die du vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht auf dem Radar gehabt hast.
Aber inwiefern, wo spürst du das in der Schule?
Aufmerksamkeit, Gewaltbereitschaft, der Geduldsfaden ist einfach viel kürzer, weil es hängt vielleicht auch an diesem Belohnungssystem ab, an den viele die Handys halt haben, im Triggern und das merkst du auch im Unterricht, das gab es damals so noch nicht. Wo es geheißen hat, ein Zappel-Philipp oder wie man die ominösen Kevins, wie wir es früher gesagt haben, gab es früher einen, jetzt hat jede Klasse 3, 4 und das ist normal. Und das, ich will nicht so weit gehen, dass das jetzt, das ist halt wie wir leben. Ja? Das ist halt, hat sich einfach alles verlagert, verändert.
Nati, du nix?
Ja. Kann ich bestätigen. Also gerade wenn es um die Eigenständigkeit, Selbstständigkeit der Kinder geht, merkt man schon einen Unterschied. Ich arbeite jetzt 5 Jahre, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, aber wenn ich mit älteren Kollegen oder Kolleginnen spreche, dann erwähnen die das schon auch. Und man muss halt sagen, sie wachsen anders auf. Das Handy haben sie manchmal schon sehr früh. Wir hatten das nicht oder wenn, hatten wir halt dieses alte Ding, wo man eh nichts machen konnte. Und jetzt machen die alles mit dem Handy und ich muss schon sagen, ich habe eine Handyallergie, wenn es um die Kinder geht. Wenn ich in die Klasse reinkomme, wissen sie ganz genau, alle Handys liegen vorne, weil sonst beginnt es nicht so gut. Also ich brauche keinen Korb, es liegt einfach vorne, ganz weit weg von ihnen, das ist das Wichtigste für mich. Manche haben einen Korb, aber ich habe gesagt, ohne Korb liegt das Handy auch ganz weit weg. Ist einfach wichtig und sie fragen dann immer, warum? Ist eh logisch, ne? Sie können sich nicht konzentrieren, dann piepst da immer irgendwas. Ich merke es ja selber, wenn sie es vor mir hinlegen, dann leuchtet da irgendwas. Ich denke mir die ganze Zeit, was ist da los? Was geht da ab? Und dann sage ich, schaut's mal, ich bin ja selber abgelenkt. Wie sollt ihr euch konzentrieren? Wie sollt ihr Vokabel lernen, mir zuhören, die Grammatik verstehen auch noch, die eh nicht so einfach ist im Französischen, wenn ihr die ganze Zeit abgelenkt seid?
Es ist lustig, dass es überhaupt gefragt wird, weil selbst als wir Handys hatten damals und Snake gespielt haben und das Coolste war, dass man zu zweit Snake spielen durfte, konnte mit den Handys, mit Bluetooth glaube ich wahrscheinlich, war ja nie, also wenn der Lehrer zu uns oder den Lehrern zu uns gesagt haben, ey, das Handy weg, haben wir ja nie gesagt, warum. Das war ja relativ klar, dass das nicht erlaubt ist, oder?
Das ist nicht hinterfragt, ja. Ich meine, ich finde es cool gerade, dass von eurer Erzählung, dass ihr das Handy rausholen durftet. Also bei uns war das einfach nie da. Also wir hatten zwar Handys, aber die waren in der Schultasche. Also sobald die Schule zu Ende war und auch in der höheren Schule, dann durften wir es rausholen. Das war einfach...
Also durften, glaube ich, nicht. Ich glaube, der Mohit hat da was falsch verstanden.
Also ihr habt das einfach so unterm Tisch im Bankfach. Ja, genau.
Also, wenn wir erwischt wurden, dann war nie die Frage, warum, sondern es war klar, dass man es nicht darf.
Ja.
Weil wir müssen im Unterricht aufpassen, offiziell. Und selbst wenn du es nicht immer tust, ich glaube, das ist ja okay, wenn du jetzt bist ja als Schüler, Schülerin, niemand von uns hat, oder die wenigsten von uns haben da jetzt die ganze Zeit in der Schule aufpasst, das ist ja nicht das Thema. Aber dass man halt das hinterfragt, das wäre bei uns, glaube ich, nicht in den Sinn gekommen, sondern höchstens, wie schafft man das, erwischt zu werden. Das ist
genau
ein Thema. Aber natürlich waren die Lehrer auch weniger allergisch auf das, weil wir haben ja nicht das mit mehr Lehrern gestemmt, was wahrscheinlich die Jugendlichen heute machen. Ich kann das nur als Stiefpapa sagen, wenn ich das so zu Hause mitbekomme. Ist das natürlich was anderes. Also
wir hatten keine Ablenkung, wie du gesagt hast. Wir hatten Snake am Handy und der hat jetzt komplett Netflix, der kann die ganze Welt anschauen, im Videos filmen. Das, natürlich ist das viel interessanter als Nokia 3210 Snake. Ja, aber ich finde es schade, weil man merkt, dass da etwas verloren gegangen ist. Und die Corona-Jahre haben dann noch ihr Übriges getan. Wir haben ja ein kleines Fenster von einer Generation, die eigentlich quasi nichts erlebt hat. Ja. Also zum Beispiel die was Matura gemacht haben, was wir wissen, nichts. Die konnten wegen der Matura-Reise gleich dann einen Job angefangen nach Corona im Grunde. Mhm. Also es war kein Leben da.
Ja, keine Sprachreisen, Ausflüge.
Das Bounding ist auch weggefallen am Ende.
Genau.
Dass man quasi noch Kontakt hält mit seiner Abschlussklasse. Das ist also wir haben da so ein Fenster, das werden wir auch erst noch spüren. Vielleicht haben die auch ein paar Probleme dann später, wissen wir nicht. Ja.
Wenn ihr erzählt ziemlich aus dem, wie ihr es wahrnehmt, finde ich auch schön, finde ich auch cool. Ich habe mehrere Lehrerinnen in meinem Umfeld und ich habe mit sehr vielen Lehrerinnen gesprochen darüber. Beziehungsweise eigentlich mit PädagogInnen sprichst du immer über dieses Thema, weil das interessiert uns ja alle. Also ich rede gerne darüber und man regt sich auf und man redet darüber, was gut läuft, was schlecht läuft und so weiter und so fort. Und als ich aber die Leute in den Podcast eingeladen habe, haben eigentlich alle immer gesagt, ich frage im Kollegium. Du hast auch gesagt,
ich gebe zu.
Im Kollegium, weil das hat mich eigentlich gewundert, weil die Menschen eigentlich sehr, also sie hast das Lehrer und Lehrerinnen können oft und reden, weil es ist ihr Job, dass das Dinge gut erklären zu können und reden zu können. Zweitens, man redet gerne über diese Themen. Natürlich ist im Privaten was anderes als in der Öffentlichkeit. Es haben sich aber allesfalls um die Öffentlichkeit ging, sogar du, also Mike, Nati, beide auch, sehr gut überlegt, ob sie nicht im Kollegium lieber wen fragen und wen anderen erschicken. Du hast das dir mehrere Tage auch überlegt. Nati, wie sich der normal geschrieben haben, wenn du das gesagt, du kommst. Aber was waren denn deine Gedanken? Warum hast du gezögert?
Also mein erster Gedanke war, dass ich einfach nicht genug Erfahrung habe. Ich unterrichte jetzt 5 Jahre, das klingt schon viel, aber im Gegensatz zu Kolleginnen oder Kollegen, die das 14 oder 20 Jahre machen, die ja auch viel mehr diesen Zeitraum haben, was sich verändert hat, was früher war, was vielleicht in unserer Generation, sage ich jetzt mal, anders war, die können das ja viel besser wiedergeben. Dann denke ich halt, dass es bei Lehrern ganz viele verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere gibt. Und ich muss halt jetzt betonen, das ist meine Ansicht, so nehme ich das wahr, das denke ich. Jetzt hören dann vielleicht Kolleginnen und Kollegen zu und sagen, ja, das ist mir viel zu positiv, viel zu negativ. Ja, das ist halt meine Meinung, meine Ansicht. Genau, ja.
Da kannst du ihnen entgegnen.
Und ich glaube halt schon, dass man sich einfach angreifbar macht. Das ist Tatsache. Und als Lehrer bist du ja sowieso schon, wir stehen jetzt nicht so in der Öffentlichkeit wie, weiß ich nicht, Promis oder so, aber es ist schon, man ist erreichbar. Meine E-Mail-Adresse ist auf der Schul-Homepage. Ich bin angreifbar im Unterricht durch die Schüler. Hier kriege ich auch nicht immer alle unterm Hut. Die Eltern, die Gesellschaft, also auf allen Ebenen. Und ich glaube, sich das dann zusätzlich nochmal über eine andere Ebene zu holen, weiß ich nicht, ob man das braucht.
Ich weiß ja von dir, ich folge dir ja auf Social Media, auf deinen Kanälen kann man sagen.
Ja.
Du postest private Sachen, du postest auch emotionale Sachen, wichtige Sachen sicher, aber ist das dann für dich ein Thema, dass SchülerInnen dir folgen können und eigentlich deine eigenen Leute, also deine Kollegen, Kolleginnen, alle möglichen Leute können dir ja auch folgen? Ist das ein Thema als Lehrerin?
Ja, auf jeden Fall. Also Social Media, finde ich, ist ein wichtiges Thema und für mich ist da klar eine Grenze. Ich habe, private Accounts, also nicht öffentlich. Und Schüler und Schülerinnen nehme ich nur an, wenn sie nicht mehr meine Schüler und Schülerinnen sind. Also Matura erledigt, dann können wir drüber reden, aber davor nicht.
Kommen viele Anfragen.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben auf anderen Wegen Kontakt. So.
Bleibst du in Kontakt?
Mit manchen schon, ja.
Genau. Ist das bei dir, Dirty Mike? Ich meine, ich muss sagen, als ich...
Heute nur Mike.
Heute
sind wir ja seriöser.
Ich habe, als ich bei euch im Podcast war, bei Männer Grippe ja. Uncut, wieder ein Hinweis darauf, dass ihr bitte Männer Grippe Uncut folgt und in unsere Folge reinhört.
Ich bin selber da, schuld. Ja.
Bei der Vorbereitung habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe mit dem Ambo telefoniert und habe dann zu Hause auch gesagt, ja, okay, und Dirty Mike und bla. Und mein Sohn hat sich abgebeckt, weil ich einfach Dirty Mike gesagt habe. Sie weiß Dirty Mike. Und als ich dann nach der Folge nach Hause gekommen bin, habe ich ihm gesagt, und der so, ja, wie geht's Dirty Mike? Und dann hat er gesagt, Dirty Mike ist übrigens Pädagoge, der ist Lehrer. Und er so, was? Und ich so, ja, wie ist es für dich? Du bist ja auch mit deinem Podcast, natürlich, wir haben jetzt nicht die größten Podcasts, wir sind jetzt nicht die Barbara Kalik Show, aber du bist da in der Öffentlichkeit und du sprichst ja auch sehr wohl über Themen, die polarisieren können.
Ja, ja, du hast ja vorab gesagt, also bei mir war es nicht so, dass ich wen anderen schicken wollte. Ich wollte mir wen mitnehmen, weil ich wollte nicht für die Lehrerschaft der Volksschule das Wort ergreifen. Deswegen wollte ich eine Kollegin mitnehmen. Nur ich kann es ja nur so aus der Sicht des Freizeitpädagogen erläutern und deswegen, ja. Ich weiß nicht, wie es in den AHS-Stufen ausschaut, warum die Lehrer halt Angst haben oder bange, quasi irgendwas zu sagen. Bei den Lehrern in der Volksschule weiß ich, dass die in der Vergangenheit, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, was wir auch wissen, und die Bücher geschrieben haben oder Artikel in Zeitungen veröffentlicht haben, wo es halt immer ein bisschen in eine gewisse Richtung negativ ging, eben mit Migration und so weiter, mit eben den Deutschkenntnissen, ist halt, ja, da ist nichts Schönes passiert. Viele haben ihre Anstellung verloren, manche wurden auch, also haben Hass entgegenbekommen im Internet. Bei den meisten denkt man sich, ja gut, gewisse Sachen müsste man vielleicht jetzt nicht so aufbauschen, ja, aber sie haben ja jetzt nicht nur gelogen. Das muss man natürlich auch sagen. Aber das ist nicht flächendeckend. Ja. Das ist wieder nur eine Perspektive, eine Wahrnehmung. Und die kann man jemanden eigentlich nicht abstreiten. Ja, weil es ist durchaus die Realität. Ja. Hier und da. Das nicht alles super ist.
Ich habe generell gelesen, ich finde jetzt gerade die Studie nicht, aber ist schon ein großer Anteil von Lehrern und Lehrerinnen sagt, dass ihr Job dass sie das Gefühl haben, dass ihr Job von der Gesellschaft nicht entsprechend anerkannt wird. Also der Beitrag, den LehrerInnen leisten, wird von der Gesellschaft nicht entsprechend gewürdigt. Das ist das Gefühl, das in einer Studie herausgekommen ist. Das ist 2022, glaube ich, war das. Fühlt ihr das auch?
Da kann ich was Gutes dazu sagen, weil wir hatten das im Kollegium zum Thema, also Freizeitpädagogen sowie Volksschullehrer und aber auch Direktoren, wo es geheißen hat, ja, es hat sich natürlich auch durch das Gratisangebot der Nachmittagsbetreuung und auch des Essens, das hat sich ein bisschen so manifestiert bei den Eltern, dass es so eine Art Magic-Life-Club ist. Und der Respekt ist dementsprechend auch weggegangen. Also früher war das eher wirklich, man ist so eine Art Bitch, also die Eltern kommen und sagen, bitte machen. Und das hat es früher so nie gegeben. Also und sie sind der Lehrer und sie haben das zu tun und das ist so eine Art, es wird gefordert. Ja. Mhm. Und es wird immer mehr abgegeben, das was eigentlich die Aufgabe der Eltern damals war, Schuhe binden, Jacke zu machen. Ich meine, an und für sich gehört das zur Beschulbarkeit dazu, bevor ein Kind in die Schule kommt, dass er sich die Schuhe zumachen kann oder die Jacke zumachen kann, aber das haben wir leider nicht mehr. Vierte Klasse, Volksschule, Purzelbaum nach vorne, Hälfte kann ich nicht. Das sind die neuen Realitäten. Ich bin Schülerliga-Trainer, ich habe Probleme, eine Schülerligamannschaft zusammenbekommen, weil keiner mehr Sport macht und auch nicht mehr in den Park geht am Wochenende. Man sitzt nur noch mehr zu Hause und spielt Playstation.
Aber ist es wirklich das lebende Engagement der Eltern, was du da spürst, wo du sagst, die interessiert es einfach nicht mehr? Oder
nein, das ist noch gar nicht, dass das Interesse ist. Ich glaube, es ist schwieriger geworden. Jetzt gehen beide arbeiten, sie haben keine Zeit, sie sind müde, es ist viel anstrengender geworden. Das ist auch wahr, dass damals wie ich oder du vielleicht noch in die Schule gegangen bist, hat es gereicht, wenn ein Elternteil arbeiten gegangen ist. Und es ist sich ausgegangen. Und es musste kein Über-Drüber-Job sein, kein Manager oder ich weiß nicht was. Es ging, es ist sich ausgegangen. Heutzutage geht es nicht mehr. Und da bleibt auch viel auf der Strecke. Also was die Erziehung betrifft und das geht dann weiter. Was wir vorhin geredet haben mit den Handys, das hat auch alles, das ist alles so ein giftiger Mix manchmal.
Aber kommt so rüber. Ich kann es noch nicht ganz für mich zuordnen, wo der Ursprung darin liegt, weil ich möchte nicht, ich bashe oft in meinem Podcast Social Media und Internet und Handys, aber ich möchte nicht die ganze Schuld nur dorthin schieben. Und jetzt hat der Markus Franz von der SPÖ, der da war, mir auch erklärt und für mich jetzt auch Sinn ergeben, dass es heutzutage auch um Chancengleichheit geht, wenn wir von Ganztagsschule sprechen, wenn wir von Nachmittagsunterricht sprechen, dass die Kinder was zum Essen bekommen, weil das nicht jede Schule liefern oder nicht jede Familie bieten kann. Auch ein Zimmer zum Hausaufgabenschreiben etc. hat ja nicht jeder. Und das hat für mich total viel Sinn ergeben. Wie ist es deine Wahrnehmung? Das Mischen von Schülern, die ein unterschiedliches Level haben, sich unterschiedlich gut auskennen, hilfreich, damit auch Leute, Kinder, die weniger Chancen vielleicht zu Hause hätten, mehr Chancen bekommen? Oder würdest du sagen, na, das bremst halt auch irgendwo die, die vielleicht irgendwo von den Skills her weiter fortgeschritten werden?
Ich kann es nur aus AHS-Sicht sagen. Wir haben ja keine Ganztagesschule, wir haben die Nachmittagsbetreuung. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen. Das ist schon eine Chance für Kinder, die jetzt zum Beispiel kein Zimmer zu Hause haben, wo sie in Ruhe lernen können. Wir haben eine Freizeitstunde, die ganz wichtig ist. Das heißt halt wirklich, dass sie sich nicht mit Hausübungen oder sowas befassen sollen, den Kopf freikriegen können, in den Hof gehen oder in den Park gehen, ein bisschen spielen. Und dann sind Hausübungsstunden. Das ist sehr sinnvoll, weil sie die Lehrer als Betreuung haben. Wir haben im Gymnasium leider keine Freizeitpädagogen. Das heißt, das machen die Lehrer am Nachmittag. Und das ist natürlich dann, wir haben keine großen Gruppen, somit 1:1 Betreuung. Natürlich immer nur ein paar Minuten, aber ich denke schon, dass das eine gute Chance ist für Kinder, die das wahrnehmen. Das ist halt wieder bei uns die Frage, welche Kinder kommen in die Nachmittagsbetreuung und machen das wirklich? Das entscheiden die Eltern.
Merkst du, weil ich vorher gesagt habe, dass LehrerInnen oft das Gefühl haben, dass die Gesellschaft ihren Beitrag nicht wertschätzt? Merkst du das bei den Eltern?
Ich denke schon. Ich denke da halt ein bisschen anders. Ich glaube, dass was von außen gesehen wird, ist, ja, die hält ihren Unterricht, die kommt um 8 in die Schule, hält ihre 4-5 Stunden, 50 Minuten am Stück, hat 10 Minuten Pause und ist fertig, geht nach Hause und das war's. Unterricht ist oder Lehrer sein ist aber so viel mehr. Ich muss vorbereiten, ich muss nachbereiten. Nachbereiten bedeutet bei mir zum Beispiel, dass ich ganze Wochenende blockiere, um eine Schularbeit zu korrigieren. Die 10 Minuten Pause, die ich eigentlich habe, sind keine Pause, weil ich Gangaufsicht habe oder weil ich dann noch ein Schülergespräch habe und eigentlich schon wieder in die nächste Klasse muss. Das wird alles nicht gesehen und wir sind ja nicht nur da, um zu unterrichten, sondern wir sind Coach, Vertrauensperson, wir sind ein Puffer für schlechte Emotionen. Also für mich ist jeder Lehrer ein Allround-Talent und eigentlich ein Held und eine Heldin, weil wir machen so viel mehr als diesen Lehrplan durchdrücken und den Unterricht, was ja auch schon schwierig ist. Da steckt so viel mehr dahinter und das wird alles nicht gesehen. Mhm. Und ich glaube, da ist schon ein bisschen das Problem, dass diese Anerkennung fehlt, weil das einfach nicht gesehen wird.
Das ist für mich auch irgendwie schwierig manchmal zu verstehen. Also ich sehe es auch so wie ihr, sehr auch meine Wahrnehmung, dass der Respekt vor PädagogInnen weniger geworden ist. Dass man oft darüber spricht, naja, sie haben ja Sommerferien und sie haben ja Nachmittag und wir kennen ja die Aussage, kann ich Spritzer trinken gehen Dienstag.
Naja, genau.
Ja, das ist von ehemaligen. Aber ich habe da mal, weil ich da kurz was dazu sagen wollte, ist jetzt ein bisschen wieder mehr geworden, aber es war super. Die ersten 2 Jahre nach Corona, die Eltern sind so auf Knien zu uns und sagen so, wie schaffen sie das? Wie danke, dass wieder Schule ist. Also, weil die haben das dann miterlebt, was das circa bedeutet. Die meisten waren nur mit 1, 2, 3 Kindern zu Hause, kommt drauf an. Aber da haben sie es einmal gemerkt, wie das dann ist. Ja, und ich muss sagen, es hat dann 2 Jahre lang hast nichts gehört, da war der Respekt noch da, weil es noch sehr frisch war. Mhm. Die Erinnerung war noch frisch, dass das echt nicht so leicht ist. Und wir haben 25 solche sitzen. Ja, also, die dann auch nicht wollen. Ihr kennt ja die Aussagen von Müttern oft, wenn sie gleich alt oder Geschwister generell haben und sagen, ja, es ist so schwierig, dass alle drei immer im gleichen Mut sind. Also, dass sie alle gleich gut drauf sind oder dass alle drei das gleiche essen wollen. Und jetzt kann man sich das mit 25 Kindern vorstellen. Du willst denen jetzt was vermitteln, aber da 10 Leute haben jetzt überhaupt keine Lust auf das. Mhm. Dann kommt es auf dich als Lehrer an, ob du das schaffst, die jetzt da reinzuholen. Weil im Endeffekt kommt, das ist noch immer, da wird der Lehrer dann schon der Buhmann sein, weil wenn der Lehrplan oder wenn die Noten nicht dementsprechend gut sind, dann wird sich auch der Lehrer angeschaut. Weil dann heißt, warum konnte der Lehrer so vielen Kindern das Wissen nicht vermitteln, wenn es zu viele Flecken sind, zum Beispiel am Ende des Jahres.
Ich habe aber das Gefühl, dass du erzählst jetzt davon, wie Eltern das ein bisschen mehr wertgeschätzt haben, nachdem sie die Kinder im Lockdown einmal zu Hause sein erlebt haben. Aber ich denke auch an die Zeit, wo wir jünger waren. Das ist wieder sehr subjektiv. Ich weiß nicht, ob das damals schon das Image von Lehrern und Lehrerinnen so negativ war. Weil als ich ein Kind war, kann ich mich erinnern, dass wir einen mörderischen Respekt hatten. Klar, da haben wir uns bei gewissen Lehrern und Lehrerinnen schlecht benommen. Und gewisse Lehrer haben wir auch nicht respektiert. Das wissen wir. Können wir uns erinnern. Ich weiß nicht, dass du mich jetzt outcallst.
Ich sag gar nichts dazu.
Aber nie bei Hauptfächern. Gell? Nie bei Haupt. Also selten. Weil das war ja nicht. Das wird auch von uns vermittelt. Also,
aber das war, na, das war
so. Kommt drauf an.
Wenn von der Schule ein Brief nach Hause gekommen ist, war das schlimm.
Oh, ja.
Und die Eltern hatten den massivsten Respekt vor Lehrer und Lehrerinnen. Das war, zumindest habe ich so wahrgenommen, für mich und auch bei meinen Freunden. Und meine Freunde waren jetzt nicht alle die bravsten, nicht alle die mit besten Noten. Ich hatte schon, ich war ein Unterschüler, muss ich dazu sagen, das war sicher noch was anderes. Aber die Eltern haben das eigentlich immer sehr, sehr ernst genommen, sehr einen großen Respekt gehabt vor den unantastbaren Lehrern und unantastbaren Lehrern.
Eltern.
Und dann frage ich mich, was hat sich da denn geändert? Warum ist das jetzt denn nicht mehr so? Weil ich kann es mir gar nicht erklären. Jetzt beim Recherchieren auch. Was kann ich ja nicht sagen, wegen Social Media haben Lehrer keinen Respekt mehr, oder?
Das wäre also auch zu einfach gegriffen wahrscheinlich, ja.
Der generelle Frust vielleicht, wenn die Leute selber mit dem eigenen Leben nicht mehr zufrieden sind, dass man generell allen anderen das
habt ihr das auch so wahrgenommen, dass eure Eltern noch einen krassen Respekt hatten und deswegen ihr den auch haben musstet?
Also,
Geschenke mit
Eltern auch. Genau, meine Eltern schon. Aber ich glaube halt, man ist so in seiner Bubble, auch von meiner besten Freundin oder so. Die Eltern, natürlich war das so, aber es gab sicher auch immer Schüler, wo die Eltern nicht so waren oder eben nicht Respekt hatten vor den Lehrern. Und ich würde ja jetzt auch behaupten, es gibt trotzdem Eltern, die sind dankbar. Und ich weiß nicht, wir hatten letztes Jahr dann Matura-Feier und ich bin mit weiß ich nicht wie vielen Blumen nach Hause gekommen. Also ich würde nicht immer alle so über den Kamm scheren.
Das ist alles pauschalisieren.
Genau.
Natürlich nimmt das zu, aber ich kann es nicht für alle sagen.
Es klingt aber gar nicht so negativ, danke.
Ist es auch nicht. Ich liebe meinen Job, ja. Ich muss das schon sagen.
Ich hätte das, nachdem du mir gesagt hast, eben, nachdem du die Folge auf dem Markus gehört hast, dann hätte ich eigentlich vermutet, dass du
da ging's,
das ist aber schön.
Da ging es mehr um diese bürokratischen Dinge. Ja.
Um noch kurz bei mir zu bleiben, ich schreibe mir noch Bürokratie auf, aber um bei mir zu bleiben. Ich habe mit Markus ja auch darüber gesprochen, dass, was ich mitbekommen habe bei der Recherche, ist, dass vor dem Sommer sehr, sehr viele Stellen frei waren, sehr viele Stellen nachbesetzt werden mussten. Und das hat sich in den Medien auch immer so angehört, als ob wir ein Problem haben. Jetzt hat er mir gesagt, naja, bis zum gewissen Teil zumindest ist das normal, weil eben Verträge auslaufen, neue Positionen sich öffnen und wir haben eigentlich jetzt da nicht so ein großes Problem. Medial sehe ich das aber nicht. Medial sehe ich eigentlich schon, dass wir ein Problem haben, dass genug Pädagoginnen nachrücken. Wie seht ihr das?
Also das Erste, was ich dazu sagen kann, dass in der Schule selbst viel kompensiert wird. Das heißt, wenn niemand nachkommt, dann wird halt geschaut, wer ist da und wer kann noch was übernehmen. Habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren, eine Klasse ist übrig geblieben im Französisch, dann muss ich das halt übernehmen.
Also mehr Stunden als geplant werden für dich.
Genau. Und du sagst ja, medial wird das so dargestellt, dass zu wenig Lehrer da sind oder dass Stellen nicht besetzt werden können. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit diesem Image zusammen, weil was liest man denn über Lehrer? Dass sie, weiß ich nicht, ein Video wird gepostet, wo der Lehrer schreit oder die Bücher durch die Luft schmeißt. Eigentlich viele negative Dinge. Was wird denn Positives über Lehrer gepostet oder gezeigt? Fällt euch was an?
Hast du es, ja.
Nur Elias Mbarek im
von echt. Ja, genau. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen mitspielt. Natürlich waren die Stellen nicht besetzt, jetzt sind sie besetzt. Du sagst, du hast den Eindruck medial, dass sie vielleicht nicht gefüllt wurden. Und ich glaube, mit der Anerkennung ist das genauso. Wenn mal was Positives berichtet wird, wie viele Lehrer sich einsetzen, was sie zusätzlich machen, wie viel sie von ihrer Freizeit opfern, wäre das vielleicht auch ein ganz anderes Bild.
Aber selbst wenn ich mir jetzt die Kommentare anschaue, die ich auch auf TikTok lese, auch teilweise unter den Beiträgen, die ich poste, und ich sage jetzt gezielt TikTok, weil TikTok ist immer das Negativere, wo mehr Hass stattfindet, sehe ich schon, dass sagen die Leute, die nichts, das sind keine Journalisten, das sind keine Experten, das sind einfach Menschen, die solche Dinge verbreiten wie, naja, aber wenn es dann irgendwie vor dem Messer aufpassen musst in der Schule, ist eh klar, und in Favoriten oder wo auch immer ist es so schlimm, und die Kinder laufen mit Waffen rum, etc. Das heißt, das würde ich auch wahrnehmen als ein Grund für, wo ich mir denke, okay, naja, bevor ich jetzt mich mit einem Schlamm stechen lasse, will ich vielleicht
einen anderen
Job, arbeite ich vielleicht irgendwo anders. Ist das ein Thema, das real ist, oder ist es ein Thema, das geschaffen wird? Ich frage jetzt dich, Mike, weil du mir so eine Breitbombschule warst.
Teils, aber es wird größer gemacht, als es ist, de facto. Also wir wissen, dass wenn so ein Fall vorkommt, ja, in einer Wiener Schule, da wird einmal ein halbes Jahr drüber geredet. Ja, da gibt's auch Nachberichte und was der neueste Stand ist. Und deswegen bleibt das dann immer so präsent in den Köpfen. Man denkt sich, ist es schon wieder ein neuer Fall, dabei ist es immer noch dasselbe. Aber es passiert hier und da, aber wo passiert's nicht? Fällt mir ein anderes europäisches Nachbarland, wo das nicht auch passiert. Es passiert auch bei den Tschechen, es passiert bei den Ungarn. Also, was wir im Vorhinein geredet haben, man kann es nicht nur auf das eine schieben, was jetzt die Lösung ist oder wie es so weit kommen konnte, sind jetzt andere Geschichten, ja.
Aber ist es so, dass man sagen würde, es ist eine Tendenz zu erkennen? Weil ich kann mich erinnern, dass Dinge auch an unserer Schule passieren.
Ich denke schon, dass eine Tendenz zu erkennen ist. Ich kann jetzt nicht von meiner Schule sprechen, aber natürlich, das wurde eh auch gesagt im Podcast, das Aggressionspotenzial ist größer. Ich persönlich würde behaupten, das hat schon auch mit Social Media oder mit diesen Shooter-Games, was sie da spielen, wo sie ihre Freizeit damit, was sie in ihrer Freizeit spielen, das stärkt das einfach. Und sie lernen halt weniger mit ihren Emotionen umzugehen. Das stimmt. Wir als Schule versuchen aber dagegen zu arbeiten. Wir haben Workshops, wir haben Konzepte erstellt. Die Bildungsdirektion hat das aufgetragen. Wir haben da mühselig Konzepte erstellt, um das ein bisschen zu kompensieren.
Was für Konzepte sind das?
Das ist ein Konzept, das Regeln des Zusammenlebens aufstellt für alle Personen, die im Schulleben beteiligt sind. Also da geht es jetzt wirklich nicht nur um Schüler und Lehrer, sondern wirklich alle, die am Schulleben beteiligt sind.
Es ist das Kleingedruckte, was du vorhin gesagt hast, was man noch macht als Lehrer.
Genau.
Was man selber, wenn man das so lange schon macht, gar nicht mehr mitbekommt. Weißt du, das sagt dir dann einer von außen, ja, du hast da jetzt eigentlich sowas wie ein Psychologe, jetzt hilfst du da die Vermittlung zu diesem Verein, weil der Junge hat ein Talent. Also das sind lauter so extra Sachen, die du gar nicht mal wahrnimmst, weil das ist einfach das Leben im Grunde. Also man macht, und wenn man kommt und braucht Hilfe, man tut das halt. Also das ist so, aber ja, das am Ende des Jahres ist man dann müde. Ja? Und es ging. Bei uns viele im Burnout. Das ist auch eine Realität, weil man nicht auf sich selber achtet, glaube ich. Wenn man eben dieses Kleingedruckte, was sie eben vorhin erwähnt hat und was ich auch jetzt gesagt habe, das ständig mitläuft und man kriegt das gar nicht mit, aber das zehrt einen auch an den Kräften. Weil man macht nicht nur den Lehrplan, und das ist das Wichtigste, und auch, glaube ich, dafür ist Schule jetzt noch wirklich immens im Fokus, dass wir den Kindern auch beibringen, wie man miteinander umgeht. Und das ist scheinbar, wir merken es jetzt bei den Erwachsenen, die haben es scheinbar verlernt mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob das wegen Corona passiert ist oder waren die Leute schon immer verrückt, dass niemand mehr miteinander reden kann, niemand mehr ausreden kann, wenn es um wichtige Dinge geht, um emotionale Sachen, was einer möchte. Na, es wird immer gebulldozert und nein, nur ich bin wichtig. Und das ist halt, da müssen wir ansetzen. Ja. Leuten die Tür aufhalten, das sind Kleinigkeiten, ja. Liebe raussenden, Liebe bekommen. Das haben die alle ein bisschen verlernt. Und das ist aber etwas, das machst du tagtäglich. Und das ist meiner Meinung nach, obwohl es keiner sagen will, weil es auf mir, es wurde schön, dass ihr ein Konzept ausformuliert habt. Wir haben das natürlich auch, jede Klasse hat diese Klassenregeln. Aber an und für sich ist das musst du leben. Das musst du leben, weil sonst fressen, das kommt dann negativ zu. Also du musst ihnen zeigen, wie man miteinander umgeht, weil sonst wird's, weißt du,
kannst du es überhaupt?
Spürst du es?
Kannst du den Kindern zeigen, wie man miteinander umgeht, wie man reflektiert mit seinen Emotionen umgeht, etc., wenn sie das im Haushalt bei den Eltern schon nicht mitbekommen?
Ja, weil wir haben ja 4 Jahre, ich sehe die Kinder, und das habe ich auch bei Elternabenden den Eltern ins Gesicht gesagt, dass ich, weil wir ja GTVS haben und ich weiß, wie lange die Kinder da sind, manche kommen im Frühdienst bitte um 7:30 und gehen um 17.30 Uhr nach Hause. Die haben einen Tag, wie andere, einen Arbeitsalltag. Und deswegen, und das kann man auch sehen, ich sehe die Kinder und habe viel mehr mit ihnen zu tun, weil die kommen nach Hause, essen und legen sich hin und gehen schlafen. Mhm. In der Früh werden sie gleich in die Schule geschickt. Das heißt, die Kinder sehen in diesen 4 Jahren, haben sie mit mir und auch mit dem Lehrer viel mehr Kontakt eigentlich als mit den Eltern, weil am Wochenende, ich meine, wir wollen wieder nicht pauschalisieren, aber ich frage ja meine Klasse, was ihr am Wochenende gemacht habt mit den Eltern oder generell. Da kommt nicht viel zurück, sage ich da ehrlich. Mhm. Vielleicht auch nichts daran, eben weil die Eltern müde sind. Von ganze Woche arbeiten, müssen auch Batterien aufladen. Ja, die Kinder gehen im Park und beschäftigen sich mit sich selbst oder mit Freunden, wenn wir Glück haben. Und sie sitzen nicht vor der PlayStation.
Hast du auch dieses Gefühl, Nante, dass du diesen Einfluss auf die, nicht auf alle vielleicht, aber doch auf junge Menschen hast, weil wenn du sie länger unterrichtest, denen auch teilweise ausgleichend von Sachen, die sie vielleicht selber sonst nicht mitbekommen würden außerhalb der Schule?
Ich probiere es auf jeden Fall, weil ich da schon auch meine Aufgabe darin sehe. Es ist nicht einfach, wie du eben sagst, man kann nie alle Kinder abholen, aber das Feedback, das ich bekomme, vor allem wenn ich sie dann über längere Jahre habe, und manche habe ich zum Beispiel auch nur 2 Jahre gehabt und ich kriege super schönes Feedback und sie sagen, sie haben auch was fürs Leben gelernt und nicht nur die blöde Grammatikregeln und ein bisschen Psychologie. Und das ist halt schon, ja, das ist der schöne Part daran.
Ich finde das halt so toll, weil ich muss echt sagen, dass ich nach der Sommerpause mir vorgenommen habe, eben ein paar gesellschaftlich relevantere Themen im Podcast zu covern mit unterschiedlichen Perspektiven. Aber ich habe nicht vorgehabt, absichtlich das alles in eine positive Richtung zu streuen. Und ich muss auch sagen, dass ihr schon als in Schulen seid, die eben nicht irgendwo am Land sind, nicht wo heile Welt ist. Ja? Auch also prinzipiell sonst vom Vorurteil her. Es sind schon die Bezirke, wo Social Media und teilweise sehr plakative Medien oder plumpe Berichterstattungen vermuten lassen, dass es nicht so gut laufen würde. Wo Vorurteile der Menschen auch sind, jetzt nicht nur von Lehrern und Lehrerinnen, sondern auch von den Schülern und Schülerinnen, dass es nicht so gut läuft. Jetzt zeichnet ihr mir aber gar nicht so schlechtes Bild da auf. Es wirkt für mich so, also, wie meine Wahrnehmung eh auch ist, die Welt oft außerhalb von Bildschirmen eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie sie auf den Bildschirmen scheint.
Ich muss schon dazu sagen, ich bin keine Deutschlehrerin. Ich glaube, das ist eine ganz andere Herausforderung, gerade in dem Bezirk, wo ich arbeite. Ich, wie gesagt, habe sie erst ab der 3. Klasse. Da sind sie schon ein bisschen geformt, wenn man das so sagen kann. Da kennen sie die Klassenregeln. Sie wissen, wie sie sich benehmen müssen. Also die meisten. Ne?
Aber es würde so wirken oft. Die gesellschaftliche Wahrnehmung wirkt mir zumindest oft so, als ob sie nicht wissen, wie sie sich benehmen. Ich meine, es ist schön, wenn sie es in den ersten 2 Jahren gelernt haben, zu einem großen Teil. Zu einem kleinen Teil haben wir es auch nicht gewusst. Wir haben uns ja auch aufgeführt.
Ja.
War okay, aber irgendwie.
Brennbar-Ausflug.
Ja,
wo wollen wir wissen, was okay oder nicht okay ist, wenn wir nicht den Weg gegangen sind? Oder wenn es uns wer sagen muss? Ja.
Und ich kenne dieses, ich nenne es auch ein bisschen, also ich will niemandem zu nahe treten, aber so ein Hochstapler-Syndrom, das habe ich auch schon mit einer Journalistin bei mir gehabt, die dann immer sagt, so, ja, aber andere Kollegen und Kolleginnen und Ding, das wollen wir gar nicht kleinreden. Trotzdem ist sicher eure Wahrnehmung, jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven, bei dir aus der AHS von 3. Klasse bis Oberstufe, bei dir aus der Volksschule, das sind relevante Einblicke, die schon irgendwas aussagen. Und ihr würdet es schon anders wahrnehmen, glaube ich, wenn es viel schlimmer wäre, wie es teilweise eben auf TikTok wirkt. Ne? Muss ich schon sagen.
Ich finde es auch gut, dass ich das über meinen Sohn, meinen 14-Jährigen, auch ein bisschen mal von der anderen Seite kennengelernt habe. Dann war ich mal zum ersten Mal in die ganzen Elternchats, ja, mhm, und habe mal mitbekommen, wie die über die Lehrer reden. Das ist ja auch das, was du mir vorhin gesagt hast. Und das war natürlich auch, da war eigentlich im Allgemeinen wollten die Eltern, dass die Lehrer am Wochenende mit den Kindern ein Programm machen. Und dann habe ich reingeschrieben, das Wochenende ist dazu da, um mit den eigenen Kindern etwas zu tun. Ja? Mhm. Wozu hat man Kinder gemacht?
Um
sie nur abzuschieben.
Gibt es auch. Ne? Also wenn ich auf Sprachreise fahre, dann nehme ich den Samstag mit, weil ich sage, dann haben sie was davon und können einen Tag länger Französisch sprechen.
Das habe ich erst letztens gecheckt, weil ich in der Familie eben auch eine Lehrerin habe, eine AHS-Lehrerin. Ich dachte immer, ihr kriegt dafür mörderisch viel Kohle bezahlt. Und zwar, dass das auf die Schüler aufgeteilt wird. Meine Wahrnehmung war wirklich, ich war überzeugt davon, dass die Schüler zusammen den Anteil zahlen, den die Lehrer und Lehrerinnen, die mitfliegen oder mit unterwegs sind im Ausflug, halt, also dass sie nichts bezahlen müssen und dass sie noch extra viel Kohle kriegen. Und dann habe ich erfahren, nein, die macht das wirklich nur aus reiner Gutherzigkeit oder weil es zum Job gehört.
Ja, nicht einmal, weil es zum Job gehört. Also es kann mich niemand verpflichten, da mitzufahren. Ich mache das wirklich für die Schüler, weil ich weiß, wie coole Erinnerungen das sind, was man da selbst erlebt hat, was man mitgenommen hat, was das auch für die Klassengemeinschaft bedeutet und auch die Beziehung Schüler-Lehrer, die lernen mich anders kennen, ich sie. Das ist immer eine besondere Woche. Ein bisschen Französisch lernen sie auch, nicht so viel, aber ein bisschen. Und deshalb mache ich das. Es ist meine Freizeit. Ich schlafe sehr unruhig dort, weil ich ja immer erreichbar sein muss. Und es sind auch schon Sachen passiert, ja, muss man nicht haben. Und es gibt Kollegen, okay, die wollen das gar nicht machen, aber ja.
Wir.
Ja, eben. Ja, das.
Also ich wurde sogar heimgeschickt von der Sportwoche.
Wirklich?
Ja. Und zwar einen Tag, bevor es zu Ende war. Das war nur plakativ, um uns fertig zu machen.
Dann muss was. Ja, nein, das tut jetzt.
Keine Ahnung, wie
einen Tag vorher.
Erzählst dir später, ich schwöre dir, das war nicht so schlimm. Es war nicht so schlimm, ich bin überzeugt davon, das war nicht so schlimm.
Also bei Männergrippe hätte ich jetzt drauf bestanden. Jetzt. Ganz
ehrlich. Der Lehrer, der mich heimgeschickt hat, ist mittlerweile Direktor in der Wasergasse und wird nächste Woche auf dem Podcast wieder stattfinden. Vielleicht muss ich ihn darauf noch ansprechen, schau ich, ne?
Vielleicht sagt er uns was du auspreist, dann
hast du es dann, ja. Ich glaube, das ist ja bis zu einem gewissen Grad eben auch okay, dass Kinder, also wäre ja auch komisch, wenn Kinder jetzt nicht Grenzen übertreten, Fehler machen, in einem Rahmen natürlich.
Das ist gut. Ja. Das zeigt mir Neugier und der will was. Ja. Also wenn er nur angepasst da sitzen wird, das würde mich selber auch nicht glücklich machen.
Ja, und aus Fehlern lernen sie ja.
Wenn ich mir dieses Involvement anschaue.
Ohne Reibung kein Feuer. Wenn ich so, ohne Reibung kein Feuer. Wir brauchen ein bisschen diese mit Pfeffer.
Zu entwickeln,
ja. Da ist was da. Man muss das immer, wenn einer zappelt, da ist was da. Mach was mit dem. Ja.
Wenn ich mir jetzt auch anhören hatte, was du so erzählt hast, warum du den Job machst, warum du auf Sprachreise mit ihnen gehst, welchen Einfluss du hast, welchen Respekt du aber auch die ganze Zeit mitschwingen lässt vor anderen Lehrern und Lehrerinnen, die in deinem Umfeld sind. Und genauso, Mike, jedes Mal, wenn ich mit dir quatsch, man merkt, du identifizierst dich schon auch mit dem Job und du erzählst schon gerne und emotional, dass man merkt, du liebst das.
Aber ich bin nicht mein Job. Ich definiere mich nicht durch meinen Job, aber ich liebe meinen Job und ich mache ihn gerne, aber
dass ihr mit vielen, das haben wir auch schon erörtert, mit vielen jungen Menschen zu tun habt, für die ihr mehr oder weniger eine Verantwortung trägt, die ihr teilweise vielleicht, also du siehst sie teilweise mehr als die Eltern sie sehen. Sie befinden sich auf jeden Fall oft in der Schule länger, als die Eltern, als sie sich zu Hause befinden. Das ist ein sicher emotional sehr herausfordernder Job. Ich kann nur euch sagen, ich war, bevor ich in der IT war, in der ich jetzt bin, habe ich in der Musikbranche gearbeitet und das war für mich schon, ich habe 5, 6, 7 KünstlerInnen bei mir gehabt und das war für mich emotional so herausfordernd, dass ich aufgehört habe nach 3 Jahren und gesagt habe, ich hätte gern was eben jetzt mit der IT mich nicht so persönlich mitnimmt, wenn das nicht funktioniert. Also mein Chef hört bei meinem Podcast nicht, jetzt, ich nehme alles sehr ernst, aber es ist dann jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, ich lasse jemanden den Stich, wenn etwas nicht funktioniert. Ne? Und bei euch ist es ja eher der Fall. Generell zeigen die Studien auch, die ich in den letzten Tagen gelesen habe, die unterstreichen das Bild, das ich von euch mitbekomme. Also, dass Lehrer und Lehrerinnen sagen, sie sind zu einem großen Teil schon emotional erschöpft. Also die meisten Lehrer und Lehrerinnen laut diesen Studien sagen, sie fühlen sich gesund. Sie sagen, sie sind sehr, sehr zufrieden in ihrem Job, haben eine intrinsische Motivation, die ich eben bei euch auch sehe, die ihnen hilft, obwohl eben man emotional überfordert ist und obwohl man auch zu einem großen Teil sagt, das war auf jeden Fall über die Hälfte, glaube ich, die sagt, dass die Gesellschaft den Beitrag, den man leistet, nicht ernst nimmt. Also mein Image ist schlecht. Emotional geht es mir nicht gut, aber ich bin motiviert und bin immer noch gerne in diesem Job. Und das Bild kriege ich von euch eben auch.
Ja, man hat das Gefühl, wir machen, solange sie bei uns sind, läuft's gut. Das funktioniert auch, das kriegen wir auch mit. Aber sobald sie dann wieder von zu Hause kommen, ist schon wieder nach einem Wochenende, es ist immer dieses Gegenarbeiten. Also man hat manchmal das Gefühl, man arbeitet gegen die Gesellschaft.
Was motiviert dich dann weiterhin?
Das Benefit, weil ich einfach merke, dass die Kinder dankbar sind, weil sie einfach viel besser mit Problemen zurechtkommen. Und auch später, wenn du merkst, die kommen jede Woche, kommen ehemalige Schüler rein. Ich meine, ist für mich schon, ich bin ja gerade beim Arbeiten. Also, es ist ein bisschen lenkt's ab, aber ich sehe halt für das ist Wahnsinn natürlich. Und sie müssen es nicht. Das ist alles freiwillig und sie kommen jede Woche und wollen auch immer ein bisschen in Kontakt bleiben. Und das ist halt enorm. Dieser Benefit, der dann zurückkommt, auch wenn es schwierig ist. Und auch natürlich, wenn dann der schlimmste Junge, und das ist oft so, da wo du wirklich die ärgsten Vorfälle gehabt hast übers Jahr, wirklich Heulerei, Schweiß, Tränen, alles Mögliche, Eltern 100-mal da gewesen, der wird dich am Ende dann am festesten drücken und der wird dann. Und das ist fast jedes Jahr so passiert. Weil diese Kinder, manche, wir wollen nicht pauschalisieren, aber manche suchen und wollen die Grenzen, die sie von zu Hause nicht bekommen, und kriegen sie dann beim Pädagogen, weil sie einem notwendig sind. Ja. Und das ist halt natürlich, es gibt nichts Schöneres.
Kann man das richtig gut vorstellen.
Obwohl man ist immer perplex natürlich. Nach dem, was für vier Jahre wir hatten, was wir alles durchgemacht haben, und du hättest ja doch nie gedacht, dass der so zu dir steht, ja. Und dann drückt er dich so fest und will gar nicht mehr gehen und weint. Und, ja. Und das passiert mit jedes Jahr immer so. Jedes Jahr. Und das ist immer das Schlimmste.
Siehst du das ähnlich, Nati, merkst du das auch, diese emotionale Überschöpfung, dass man sich manchmal vielleicht denkt, hey, ist eigentlich psychisch packe ich das jetzt nicht mehr, vielleicht kriegt das auch der Partner, die Partnerin mit, aber dann irgendwie sagt man trotzdem, ich möchte den Job weiterhin machen, ich mache es so gern.
Ja, also ich kenne das sehr gut. Ich war nie an dem Punkt, wo ich sage, ich mache das nicht mehr, weil ich immer den Gedanken habe, dass ich ja die Kinder oder Jugendliche, die ich nenne sie immer liebevoll meine Babys, im Stich lasse. Das würde ich nicht machen. Aber es ist schon manchmal sehr grenzwertig. Bei mir war das einfach letztes Jahr, weil ich so viele Stunden hatte, die Matura hatte, das erste Mal im Wahlpflichtfach die Matura, die Fragen schreiben, die Schüler gut vorbereiten. Ich will ja, dass sie auch zeigen, was sie können. Es war einfach zu viel. Breakdown. Am Abend nur geheult zu Hause, mein Mann neben mir, nicht gewusst, was er machen soll. Und ich so, ja, morgen ist wieder anders, alles gut. Gehört dazu. Und das sage ich auch den Schülern. Mir geht's nicht gut. Sie spüren es meistens, sie merken das auch. Und die geben auch viel zurück. Also gerade letztes Jahr im Wahlpflichtfach, das sind halt dann schon die großen Babys, aber da hatte ich drei Schülerinnen, die sind dann auch zu mir gekommen und haben gefragt, ist alles okay? Das kommt ja nicht von irgendwo. Das passiert nicht einfach so. Das ist, weil wir eine Beziehung aufgebaut haben, weil ich sie erreicht habe. Und das ist das Schöne am Job.
Was Kopfhörer bringst, ein nasses Tuch und so, sind leiser als sonst.
Ja.
Was passiert dann schon? Das
manchmal.
Das ist ja nicht super wichtig, aber das kommt dann manchmal so nebenbei. Und dann denkst du, ah, ist cool. Und sowas, da wächst man dann halt.
Ja, und das gibt dir Kraft auch. Ja,
das gibt dir die Kraft. Eben wollte ich gerade sagen, weil nach vier Jahren Struggle mit einem Jungen und dann ahnte dich, wie ich ihm vorhin gesagt habe, diese ganzen vier Jahre sind wie weg. Also wirklich, ich war größer als die Schule an dem Tag. Ich war größer als die Schule.
Du bist ja selber auch Papa, würdest du sagen, ist ja ein bisschen auch wie Eltern sein, weil es klingt für mich ein bisschen so, wie dass man, weil Eltern, also ich kenne es von, Eltern sind schon auch an der Grenze ihrer Möglichkeiten, auch psychisch sicher, und man gibt ja nicht auf. So klingt das ein bisschen wie wenn ihr von euren Babys oder
eben. Ja, und da natürlich, weil wir haben, wie sie eben gesagt hat, wir haben ja auch, es ist ein Querschnitt aus der Gesellschaft und nicht jedes Kind hat beide Elternteile. Manche haben gar keinen Elternteil. Es ist alles, es ist immer eine Gratwanderung. Manche haben Diabetes, da musst du dich dann kümmern, musst immer auf die Insulinpumpe schauen. Du bist nebenbei Krankenschwester. Natürlich entsteht dann ein Bonding mit der Zeit. Und es ist halt wichtig auch, dass man während diesem Bonding gute Sachen und wichtige Sachen vermittelt, damit sie auch mit ihrer Umwelt später zurechtkommen. Nicht nur mit mir. Das ist das Wichtige.
Mhm.
Das finde ich super. Und das entsteht dadurch eben. Also man kann dann was weiterleiten, weil der Respekt da ist und weil Bonding entstanden ist. Ja.
Wie ist das, wenn jetzt habe ich dich gefragt, ob du das mit deiner Geschichte als Papa eben vergleichen kannst, aber ich habe mir vorher eine Notiz gemacht, dass ich die Nati das noch fragen muss, weil was du als Eltern da vielleicht nicht, das ist die gesamte Bürokratie. Das war jetzt eine urkomische Überleitung, aber ich habe sie gemacht, die gesamte Bürokratie. Es ist auf jeden Fall etwas, was du schon anklingen hast lassen, was du bekritteln würdest an den Job. Also wir haben jetzt gehört, emotional sehr belastend, das liegt in der Sache der Natur ein bisschen. Mehr Respekt von der Gesellschaft wäre schön, wäre notwendig, um den Job auch attraktiver zu machen. Aber inhaltlich ist der Kritikpunkt, also waren bis jetzt eigentlich nicht wirklich viele Kritikpunkte da von euch. Aber was du schon anklingen hast lassen, ist die Bürokratie, die dich beschäftigt. Was meinst du damit?
Genau, also ich glaube, das ist letztens in der Folge vorgekommen mit dem Bezirksvorsteher, da ging es um die Digitalisierung. Und das wurde ja alles sehr rosig und schön dargestellt und ist ja auch eigentlich eine gute Initiative. Bei uns hat das bedeutet, dass die ersten Klassen iPads bekommen, damit sie eben zu Hause auch digital arbeiten können. Gute Idee, aber da steckt halt viel mehr dahinter. Die Schule hat so viel Aufwand und damit meine ich halt wirklich Zettelgeschichten, Unterschriften einsammeln, alles organisieren, lagern, alles Mögliche, was halt nicht bedacht wird und was halt auch nicht berücksichtigt wird. Also es wird weder entlohnt noch in irgendeiner anderen Art und Weise honoriert. Und das ist ja nur ein kleiner Teil. Wir haben eben dieses Konzept, was ich vorher erwähnt habe, das war super viel Arbeit. Ich bin in dem Team. Wir haben uns in unserer Freizeit hingesetzt, haben dieses Konzept erstellt. Ein Jahr drauf kommt dann von oben eine Vorlage für dieses Konzept. Und unsere Arbeit war eigentlich umsonst. Wir dachten, wir kopieren das dann hinein. Das ging aber nicht, weil diese Vorlage zu wenig Platz hat. Also die Wortanzahl war begrenzt. Das heißt, wir mussten alles neu machen, obwohl wir schon so viel Arbeit reingesteckt haben. Und das ist dann frustrierend. Und das ist, genau. Ja, genau. Und das sind diese Momente, wo man sich dann denkt, eigentlich bin ich ja für die Kinder da und ich möchte unterrichten. Dass ich dieses Konzept zusätzlich mache, ist okay, weil es um die Schulgemeinschaft geht, um das Schulleben. Das soll ja auch schön sein und gut sein und es sollen sich alle wohlfühlen. Aber diese Zettelgeschichten da rundherum braucht kein Mensch.
Also es ist ein bisschen, es fehlt an Effizienz, oder? Ein bisschen ein leaneres.
Ja, und Unterstützung.
Ist es so, dass politische Initiativen manchmal einfach sehr plakativ sind und nicht mit, also eher dafür gemacht werden, dass sie in den Medien gut ankommen und nicht, dass bedacht wird, wie sie in den Schulen umgesetzt werden
können? Ein ganz klares Ja.
Das wäre die Kritik, die man mitgeben kann, wenn man mit den PolitikerInnen, die hier zu Gast sind, auch wieder spricht, oder? Das hat sich jetzt für mich gerade so angehört. Digitalisierung, yay.
Ja.
Printen wir in allen Medien, habe ich viele Berichte dazu in der Recherche auch gesehen. Habe ich jetzt nicht unbedingt immer als Thema mitgenommen, aber es waren sehr viele Berichte dazu da, was wir nicht alles für Digitalisierung tun und Tablet-Schulen, Tablet-Klassen und so fort. Aber der Teil, der fehlt dann halt, dass die Presseaussendung für die Medien schneller geschickt ist, als wirklich Umsetzung geplant ist für die Schulen, oder?
Genau.
Verstehe ich. Was ich auch in der Folge mit Markus Franz besprochen habe, war, da habe ich mir ein paar Analysen angeschaut, vor allem weil meine Schwester in dem Bereich auch mal ihre Masterarbeit geschrieben hat und dann auch immer ihre Quellen auch angeschaut. Das wäre auch ein Vorurteil von mir, das ich habe, und ich muss schauen, wie ich das jetzt sage, ohne jemanden zu nahe zu treten. Aber ihr zwei seid auch ein Beispiel von, jetzt sage ich sehr plump, coolen Lehrern. Ja? Also du warst mit mir damals in dem Freundeskreis und weiteren.
Aber coolen Freundeskreis.
Nee, ne? Für mich war man cool. Ja? Wir waren schon die fortgehen, die Partys machen. Du hast mit verschiedenen Leuten auch durch uns zu tun gehabt. Ja? Also es gab schon bei uns Saugpaletten von bis, will mich nicht ausschließen. Also wie wir uns damals benommen haben, du hast verschiedenste Menschen kennengelernt. Wir haben verschiedenste Menschen, die Palette A bis Z. Ja? Und Mike, bei dir sehe ich das auch. Allein, dass du Türsteher warst und jetzt mit Kindern umgehst, zeigt, du kannst schon, du bringst sicher eine Kompetenz mit, wie du mit Menschen umgehen kannst, die jemand anderes nicht mitbringt. Und was ich immer schon gesagt habe, ist, wenn ich mich zurückerinnere, welche Menschen aber schon in den Schulen gesagt haben, sie möchten Lehrer und Lehrerin werden, waren das oft die Menschen, die halt die Welt verbessern wollen und halt cool, ich werde so eine schöne Zeit mit den Kindern haben und das, aber nicht unbedingt die man dann cool findet, die man respektiert.
Die oft zu ruhig waren auch.
Oh, ja, oder halt sind diese Durchsetzungskraft, die du meines Erachtens gebraucht hast, auch bei uns schon, mit unseren Kollegen und Kolleginnen damals. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Aber diese Durchsetzungskraft, die ist ja nicht unbedingt da. Und was in diesen Studien halt zu sehen war, ist, und das, die Studien sind aber jetzt auch schon teilweise 5 bis 10 Jahre alt, und ich glaube, da tut sich schnell viel, dass Lehrer und Lehrerinnen auch ein bestimmtes Profil haben und nicht so, das nicht so breit gefächert ist, wie Schüler und Schülerinnen, die du in der Klasse sitzen hast. Da hast du von bis, von den ärmsten Familien bis zu den vielleicht doch reicheren Familien, von den Menschen, die vielleicht Sprachdefizite haben, bis die keine Sprachdefizite haben. Kulturell,
naja,
ist es ein Unterschied. Keine Ahnung, ob man die Gleichberechtigung nimmt, man wahrscheinlich unterschiedlich wahr und etc. Und das ist bei Lehrern und Lehrerinnen jetzt nicht so der Fall, und bei Schülern und Schülerinnen schon. Merkt ihr das auch, ohne dass ihr jetzt was sagt, was euch angekreidet werden kann, von euren Kollegen und Kolleginnen, aber Mike, du bist der Undercoverin.
Ja, das sowieso. Na, also auf jeden Fall, was ich jetzt beobachte und was ich auch schon damals als Schüler hier und da beobachtet habe, ist halt, meiner Meinung nach, mittlerweile habe ich, glaube ich, so ein Gespür, ich finde, Lehrer sollten die sein, die es gar nicht wollen. Weil oft, eben wie du gerade gesagt hast, die mit dieser Motivation, ich will Lehrer werden, das sind dann die so da stehen und da, ja, das ist mal hier, zeigt ja noch. Und weißt du, und es gibt so viele Leute, wo die glühen, wo die brennen, der redet über Geografie, Geschichte und du hast das Gefühl, du bist dabei. Und so, das fehlt. Und so, also, aber das kannst du halt nicht, wie macht man das mit vielleicht Kampagnen irgendwie für Lehrer, dass mehr solche Leute kommen, die brennen für die Themen. Ja. Das ist halt schon. Aber das war dann als wie heute. Also das ist halt, ich habe immer oft das Gefühl, man soll wirklich die Leute zwingen, irgendwo rausreißen, dann in die Schule setzen und der wird dann glücklich. Mhm. Er wird dann glücklich und alle Jungen hören genauso. Aber leider, ja, es ist halt, ja, man hat gewisse Bilder von dem Job und ich glaube, dann geht man halt so rein und dann im Endeffekt ist es dann aber noch so, weil die Realitäten auch geändert haben. Weil ganz ehrlich, was sie mir auf der PH, wie ich meine Ausbildung gemacht habe, was dort erzählt wird, und ich habe auch schon 3 Jahre gearbeitet nebenbei, also ich habe ja das Studium nebenbei gemacht und das hat überhaupt nicht mit der Realität gematcht, also wirklich, also komplett daneben. Und das haben auch viele gelacht auf der PH, im Hörsaal damals. Das ist über, wie gesagt, 10 Jahre her, das Studium. Hoffentlich, ich glaube, es hat sich schon verbessert. Aber ja, damals, es war eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was gelehrt wird auf der PH und der wahren Realität.
Wirklich. Das wollte ich auch gerade sagen. Die Ausbildung bereitet dich nicht, oder das Studium bereitet dich nicht auf das vor, was da kommt. Okay, inhaltlich vielleicht, wobei ich sagen muss, im Französisch habe ich jetzt auch nicht viel von dem gelernt, was ich da brauche. Viel über Literatur, was ich in der Schule nicht verwenden kann, oder Sprachwissenschaft, was weiß ich. Aber diese pädagogischen Themen, wie setze ich Grenzen, wie löse ich Konflikte, das lernst du nicht.
Genau, so sollte es sein in der Schule, sagen sie dir.
Mhm.
Aber dann merkst du mit dem Ganzen drumherum, es geht sich gar nicht hin und vorne aus. Das ist so, dass ich mir das so richte, wie es mir die PH gesagt hat, wie es am schönsten für die Kinder. Weil es geht von den Ressourcen her nicht, von gar nicht.
Naja.
Also man, ein bisschen, es ist schon, also damals, wie gesagt, damals, es ist ein bisschen eine Naivität, die da mitgespielt hat. Ja. Also, natürlich, man will die Leute motivieren, aber es darf nicht zu sehr von der Realität abweichen, weil dann hast du halt sehr viele Ausfälle gehabt im ersten Jahr, weil dann, die sind dann schockiert. Ich merke es mal, es kommt noch vor, nicht mehr so oft. Es ist schon besser geworden, aber ab und zu von 10 Studenten ist eine dabei, die schon, okay, du merkst schon im Gesicht, sie wird das nicht lang machen oder was habe ich mir da überlegt. Ja, also es ist schon, man muss auch, ja, man muss reden können, man muss sich durchsetzen können, aber genauso wie als Erwachsener, so wie wir hier miteinander reden, das muss man schon mitbringen, ja.
Aber das finde ich auch, dass, was du sagst, dass das im Studium gar nicht so einen Schwerpunkt bekommen hat, dass man lernt, wie man eben Grenzen setzt, wie man mit Kindern umgeht, die vielleicht Grenzen selber nicht respektieren oder die gerade irgendwie narrisch sind oder was auch immer.
Du stehst ja auch nicht wirklich in der Klasse. Ich weiß nicht, sie haben das System jetzt geändert. Ich weiß nicht, ob diese Praxisstunden jetzt mehr sind. Bei mir war das ein Fachpraktikum, wo wir zu viert eine Unterrichtsstunde gehalten haben. Ist halt auch entspannt, wenn ich da zu viert vorne stehe. Es war eine Weihnachtsstunde auch noch, also auch ganz entspannt.
Was das außerordentlich ist für die Schüler.
Ja, genau. Die Lehrerin sitzt hinten, passt schön auf. Also es entspricht überhaupt nicht der Realität. Ich hatte dann das Unterrichtspraktikum, da habe ich dann viel gelernt. Ich hatte 2 wirklich tolle Mentorinnen, heißt das jetzt, also Begleitlehrerinnen. Die haben mir wirklich viel beigebracht, von denen habe ich viel gelernt. Das war jetzt mein Pluspunkt und ich würde halt auch behaupten, in der Fliegerei habe ich dann auch viel gelernt, viele Parallelen und das hilft auch. Es sind so Kleinigkeiten, wie trittst du in der Klasse auf? Mir sagen meine Schüler immer, sie haben vollen Respekt, wenn ich reinkomme, weil ich irgendwie bestimmt auftrete. Ich merke das gar nicht, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber es funktioniert. Und das sind so Mini-Kleinigkeiten, die helfen können, aber die man nicht beigebracht bekommt.
Das ist Learning by Doing, ja. Du merkst es dann an der Resonanz der Kinder.
Ja, wenn du der Typ dafür bist, aber wenn du Learning by Doing, ja, wenn das nicht funktioniert, dann wird es schwierig.
Ich kenne Kolleginnen, ja, die haben auch ein Bild von sich, aber die Kinder jagen sich im Speisesaal um den Tisch. Also das ist dann wieder, weißt du, das ist so quasi, ja, für sie ist alles gut, aber frag mal die Küchendamen und alle anderen, ne? Dass da die Gabeln herumfliegen. Ja, schön, dass das für dich gut ist, aber das ist nicht okay. Ja.
Das meine ich. Also ich denke mal schon, dass man sich überlegen müsste, wenn es möglich wäre. Ja. Ich rede aus einer Perspektive, ich habe wenig Ahnung, ich habe ein paar Tage recherchiert für diese Folge jetzt. Also, aber dass man sagen müsste, kann man selektieren, wer wird überhaupt zugelassen für einen pädagogischen Beruf, weil es geht um unsere Kinder. Das heißt, wer darf da überhaupt hin? Kann man bei der Selektion irgendwie schauen, dass man zwischenmenschliche Tests macht. Irgendwie, es gibt ja Assessment Center Tests. Ja. Sie sind nicht 100% bulletproof, niemals, aber die gibt es ja auch bei der Polizei oder was weiß ich, in anderen Jobs gibt es das auch. Gibt es bei jeder Aufnahme von einer Frage gibt es das auch.
Ja.
Also, dass man ein bisschen die Persönlichkeiten überprüft und schaut, das fehlt ein bisschen. Wobei ich nicht weiß, ob das wieder damit zu tun hat, dass das Image so ist, dass wir gar nicht genug Bewerbende haben, die irgendwie versuchen, einen Pädagog zu lernen und man das gar nicht ausselektiert, weil sonst hätte man es weniger.
Das ist die Gefahr. Jetzt. Eben, ja. Wir haben einen Mangel, gleichzeitig wollen wir einstellen, aber wenn wir irgendwie die Kriterien ein bisschen schärfer stellen, das schreckt dann wieder mehr Leute.
Naja.
Es ist halt, das muss alles irgendwie mit einem schönen, weißt du, muss schön kleinzeitig wachsen im Idealfall, aber ja, schwierig.
Dass es halt dann Dinge gibt, auf die zumindest ihr auf euren Bildungswegen nicht vorbereitet wurdet und dann geht man in die Schule und dann war es doch anders, führt mich trotzdem noch zur Frage, gab es dann irgendwann einmal den Moment, wo man ans Aufgeben gedacht hat? Mike, du zuerst?
Ich hab heute die Kolleginnen beim Mittagessen gefragt. Und also wenn du jetzt so ein GIF einspielen könntest mit diesem Indianer, wo ihm so diese eine Träne runter... Also es waren vier Kolleginnen und ich glaube ziemlich einheitlich. Ja, es gab diese Momente öfter.
Ja.
So bei den Kolleginnen. Bei mir... Ehrlich gesagt, dass ich so richtig, richtig auf, vielleicht nur auf wegen der Dauer, weil einfach, ich hätte mir gedacht, nach einer Zeit, vielleicht was Neues, aber dann war halt Corona und so. Ich meine, und es macht ja auch Spaß. Also, noch bin ich da und ja, und ich würde auch gerne noch länger da bleiben, aber ich hoffe, es wird nicht noch schlechter mit der Bürokratie und dem allen Ganzen, wie sie vorher gesagt hat, weil. Schön die Tablets und super, aber wir haben nicht mal ein Smartboard in der ganzen Schule, nicht mal eines. Also bei der Digitalisierung, glaube ich, sind wir außen vorgenommen. Ich hoffe, da geht noch was weiter, weil ich würde gerne echt den Kindern viele coole Sachen zeigen und das geht mit dem Smartboard viel schneller.
Oh.
Ja.
Fehlt es da finanziellen Mitteln?
Ja, also wir haben schon öfter, also ich habe mit dem Direktor schon öfter, hat am Stadtschulrat angefangen und das gibt es für uns. Ja. Da sind andere priorisiert. Neue Schulen, die neu gebaut werden. Es gibt Schulen, die haben, da hat jede Klasse ein Smartboard und wir haben nicht mal ein Smartboard für die ganze Schule. Also es gibt schon Unterschiede. Ja. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ja. Connection, Bezirke.
Ich habe bald die Sprecherin für Bildung von der NEOS zu Gast, die kann ich zumindest dann auch noch fragen.
Bitte, frag mal.
Na, die gab es bei dir den Moment, wo du dir überlegt hast, du hast erzählt, dass du schon mal zu Hause am Weinen warst und dein Mann sich Sorgen gemacht hat und du dann gesagt hast, aber am nächsten Tag so aufstehen und richten weiter.
Genau, aufgeben ist keine Option. Dafür liebe ich den Job zu sehr. Könnte ich nicht, will ich nicht. Mann, gab's einfach nicht.
Schön zu wissen. Schön zu wissen, dass es diese PädagogInnen gibt für die Schulen, wo wir unsere Kinder hinschicken dürfen. Gibt es etwas, das ihr euch von Schulleitungen wünschen würdet? Weil wie ihr wisst, habe ich bald einen Schuldirektor zu Gast, der an unserer Schule eben war, Nati, der mich unterrichtet hat und der mittlerweile aber im Maser-Gymnasium Direktor ist. Gibt es etwas, was ihr euch von Schulleitungen wünschen würdet, was ich mitnehmen kann zu Ihnen?
Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meiner Schulleitung und das sage ich jetzt nicht nur, weil es öffentlich ist, sondern wirklich, ich finde, sie stärkt unseren Lehrkörper, sie steht hinter uns, sie setzt klare Grenzen. Ich wünsche mir nichts, weil ich bin zufrieden an meiner Schule.
Das werde ich ihm nicht so weit.
Ja, also jetzt an den Direktor oder quasi die nächste Schulleitung. Er sitzt mit uns im selben Boot. Im Grunde ist es genau, es könnte es genauso ein Kollege. Und wenn, dann würde mein Wunsch eher noch höher gehen. Also Richtung schon Bildungsdirektion oder vielleicht auch schon, ja, dass man mal eine richtige Bildungsreform macht, weil ich glaube, da liegt der Wurm begraben. Ja. Es sollte mehr Richtung
wir müssen unser eigenes.
Wir sollten unser eigenes
österreichisches Modell überlegen. Ja, nicht nur eins zu eins kopieren, was wir alles aus Skandinavien kennen, weil das sind andere Realitäten.
Aber Skandinavien ist immer das, was als Vorzeigemodell
gibt. Genau, ja. Und das fand ich immer super, dass eigentlich sich alle immer einig waren in Österreich, die Innenpolitik und auch alle miteinander so, ja, Skandinavien ist das Vorzeigemodell. Und was haben wir in den letzten Jahren dann gesehen? Es kam immer mehr Kinder vor Essen. Also man macht genau, man weiß zwar, was es notwendig ist, also kleinere Klassen, ja, damit qualitativ höherer Unterricht stattfindet, aber was haben wir gemacht? Wir machen mehr Liter vor Essen, wir machen größere Klassen und sie sind länger in der Schule. Und man hat überhaupt nicht mal, man ist nicht mal in irgendeiner Art und Weise in die Richtung gegangen wie in Skandinavien, dass man auf Fähigkeiten und Interessen mehr Fokus legt. Wenn ich merke, dass da einer kreativ begabt ist, werde ich ihn nicht unendlich mit Mathematik zu gehen, sondern versuchen, da mehr die Kunst rauszuholen. Und das wird halt, das ist in Skandinavien und das funktioniert. Und diese Erwachsenen, denen geht's gut, die sind glücklich.
Mhm.
Und die konnten sich total entwickeln und entfalten. Und das wünsche ich mir echt für hier. Und das wird auch kein direkter, man versucht es hier und da, wie sie gesagt hat, wie so Inseln. Ja? Das ist der eigene Effort, den man reinbringt und man stemmt Sachen auf. Das ist alles autonom. Ja? Und deswegen tun sich auch die Eltern oft schwer, ja. Deswegen gibt's Wunschschulen, ja. Man weiß, weil das nicht jede Schule so hinbekommt. Und du siehst ja nur die Fassade. Du weißt ja nicht wirklich, was da drin abgeht oder was jeder Lehrer für Bemühungen reinwirft, ja, die eben nicht gezahlt werden. Deswegen sehe ich quasi den Wurm dort begraben im Gesamten halt, ja. Also ich würde keinen Direktor oder so nichts raten, sondern wir sind eh alle in einem Boot und wir schauen, dass wir in schönere Gewässer kommen, alle miteinander. Und das wünsche ich mir. Ja.
Kannst du das so unterstreichen, Nati?
Ja, stimme ich voll zu.
Ich muss sagen, was ich heute mitnehme, ist erstmal, ich habe bei euch beiden geglaubt, wir sprechen über sehr viel Negatives, was in den Schulen passiert. Ich weiß nicht warum, das war einfach mein Vorurteil.
Das war medial, weil du es eben gesagt hast, weil das medial schon rüberkommt. Ja. Das erwischt dich auch immer wieder.
Ja. Denke ich auch sicher, weil ich lese ja nicht, weil klar, ich habe jetzt viele Statistiken etc. durchgelesen und ich finde es arg, dass was ihr mir erzählt, sich mit diesen Statistiken deckt, aber nicht mit den Kommentaren und plakativen Blogbeiträgen und was weiß ich, was die Leute anschreiben und was man sonst auf die ganze Zeit mitbekommt. Und das finde ich schön. Ich finde es schön, dass man merkt, ja, ihr habt eine emotional herausfordernde Situation und dann gibt es sicher Menschen, die sind besser dafür geeignet und schlechter dafür geeignet. Ich rede die ganze Zeit über diese Kompetenzen, aber ich muss sagen, in allen Bereichen, ich habe in verschiedenen Bereichen schon gearbeitet, da gilt das ja auch. Also in meinem Studium sind ja auch viele Menschen gewesen, die nichts mehr arbeiten, was mit dem Studium zu tun hatte. Unter anderem ich, weil ich der emotionalen Geschichte in der Musikbranche nicht gewachsen war und ich habe aber das eigentlich gelernt, ne, im Medienmanagement. Es gibt immer mehr Menschen, die sind besser für etwas und schlechter für etwas. Und jedes Unternehmen versucht das irgendwie herauszufiltern. Und ich glaube, das werden wir im Schulsystem genauso verbessern müssen, wie wir es in anderen Systemen, also wo man so bei Ärzten und Ärztinnen sich ja genauso verbessern können, etc. Und was ich bei euch raushöre, ist Leidenschaft. Wirklich, dass ihr mit Herz bei der Sache seid und dafür auch in Kauf nehmt, dass man halt einmal gratis Zeit den Schülern und Schülerinnen gibt, nicht nur mit ihnen, sondern auch abseits vom Job, dass man Stunden übernimmt, wo halt sonst sich keiner finden würde, dass man Ehepartner und Partnerinnen braucht, die auch eine Schulter bieten, wenn man weinen muss, wenn man am nächsten Tag eh wieder am Start sein wird. Was ich aber schon rausgehört habe, ist, dass der Wunsch nach Verbesserung eher in Richtung Politik geht, weil mir wirkt, als ob dann die Politik und die Sachen, die ich aus den letzten Monaten gelesen habe, oft sehr gut aufbereitet sind für Medien, deshalb eben sehr plakativ sind, dass sie sich gut verkaufen lassen für die Partei, die es initiiert, aber nicht unbedingt mit der Realität zu tun hat, wie das, was ihr tagtäglich seht. Genauso wie es bei der Ausbildung schon war, wo vielleicht ein paar Dinge gefehlt haben. Und vor allem, und da kommen jetzt die lieben Hörer und Hörerinnen ins Spiel, die natürlich bitte diesen Podcast, wo auch immer sie den gerade hören, abonnieren sollen und Männergrippe Uncut sowieso folgen sollen, auch auf Social Media wie Instagram und TikTok, ja. Den Motox Podcast auch sehr gerne. Aber es geht eigentlich darum, dass wir unser Bild reflektieren müssen, nicht nur über die Situation an den Schulen, was Schüler und Schülerinnen betrifft, sondern auch unser Bild reflektieren müssen, was Lehrer und Lehrerinnen betrifft. Weil ich sage dasselbe. Ich bin ja der herumgelaufen, so gesagt hat, naja, aber die meisten, die damals Lehrer werden wollten, waren doch immer so Weltverbesserer. Wenn ich aber überlege, all die Menschen, die ich gefragt habe, ob sie in den Podcast kommen, inklusive euch beiden sind eigentlich relativ coole Menschen. Das sind coole Menschen, teilweise mit Migrationshintergrund oder mit, keine Ahnung, man ist halt Türsteher auf jeden Fall, aus Bezirken, wo wir alle mit Prolos unterwegs waren, aber auch jetzt dann vielleicht irgendwann nicht mehr. Also sie sind sehr breit aufgestellt, sehr, sehr coole Leute. Und das war bei mir in der Schule schon so. Und das Gefühl jetzt zumindest zu haben, dass es an vielen Schulen, auch in den Bezirken in Wien, die vielleicht ein bisschen verrufen sind, immer noch so ist, freut mich auf jeden Fall. Das finde ich sehr, sehr schön. Da ein großes Danke an euch, dass ihr das macht und unseren Kindern quasi dieses Umfeld bietet.
Du, ich bin so hängen geblieben an dem, was sie vorhin gesagt hat. Wo wurde positiv medial berichtet? Und ich finde, vielleicht sollte man als Abschluss einen Appell vielleicht an die Medien richten.
Ja.
Weil ich habe jetzt wirklich urnachgedacht und meiner Meinung nach, ja, nur in der Bezirkszeitung, wenn man wieder mal eine Wand im Bezirk angemalt haben, wird positiv berichtet. Ansonsten gar nicht, ja. Da kommen nur Negativgeschichten und sie hat voll recht. Ich habe jetzt echt, bin jetzt ganz, ja, wann kam das letzte Mal was Positives in den großen Medien über? Nix.
Ja, also gerne positive Kommentare auf TikTok.
Suchen, ja, mal schauen. Also. Ja, so erst wirklich mit Anmeldung natürlich. Mal schauen, was wir eigentlich machen.
Nicht hinten.
Ja, bitte.
Naja, ich denke mir, es gab eine kurze Zeit, da wollte ich auch auf Lehramt studieren. Unter anderem wegen dem Kollegen, der eben auch in der nächsten Folge kommt.
Wer ist der Superlehrer geworden?
Es werden Quereinsteiger gesucht.
Eben, das ist
so. Sag ich
Quereinsteiger gesucht. Und wenn du warst auch ein Quereinsteiger und du hast auch woanders schon gearbeitet, als Flugbegleitung.
Heute ein Freund, morgen ein Kollege.
Die Leute, die den Podcast hören, sind großteils ja eh in den 20ern und 30ern. Das heißt, einige, die vielleicht entweder im Quereinsteigen wollen oder sich vielleicht überhaupt überlegen müssen, in welche Richtung sie gehen möchten. Und da können sie jetzt vielleicht was mitnehmen. Wenn sie Fragen haben ans Pädagogikstudium, gerne an mich richten, ich leite weiter, oder an Männergrippe an Kat, weil da kannst du dort den Mike beantworten.
Ja, immer gerne. Der hat den Mike wartet nur auf eure Nachricht.
Ich nehme auf jeden Fall sehr viel Positives hier mit. Natürlich die Appelle, die wir ausgerichtet haben, die sind auch sehr, sehr wichtig. Ich bedanke mich für eure Zeit und
danke für die Möglichkeit.
Sehr gern, wie immer, sehr schön mit dir. No.